Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Jan Delay.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Er heißt Jan, so wie ich. Er ist aus Hamburg, so wie ich. Und er hat, so wie ich, in den 90ern angefangen, Musik zu machen. Aber, anders als ich, hat er deutsche Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Ich behaupte sogar, er hat den deutschen Rap miterfunden. Jan Delay wurde 1976 geboren und gründete 1991 die Rap-Crew Beginner. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Daniel und DJ Mad waren sie ein Teil der Hamburger Eimsbusch-Rap-Szene und mit ihrem zweiten Album Bambule definierten sie im Jahr 1998 den deutschen Rap neu. Aber Jan Delay gab sich damit noch nicht zufrieden. Bereits im Jahr 1999 startete er eine erfolgreiche Solokarriere, die bis heute andauert. In diesem Jahr feiert er mit seinem Best-of-Album Forever Jan 25 Jahre Jan Delay. Ich werde mit Jan in dieser Doppelfolge über die 4 Beginner-Alben und die 5 Jan Delay Solo-Alben sprechen. In der ersten Folge geht es um die Anfänge des Hip-Hop in Hamburg, um per Hand eingespielte Loops, um Jans Kindheit in einem besetzten Haus und das Markenbewusstsein des Hip-Hop, der mehr ist als purer Konsumismus. Es geht außerdem um kommerziellen Erfolg und Anfeindungen wegen dieses Erfolgs und um vieles mehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reflektor und Jan Delay. Lieber Jan, herzlich willkommen bei Reflektor.
Moin, guten Tag.
Ja, wir starten mal ganz im Hier und Heute.
Im Hier und Heute möchte ich mich erstmal beschweren, dass es ein Musikpodcast sein soll und der fängt um 9 Uhr an.
Ich dachte, das sei deine Idee gewesen.
Nein, das ist nicht gewesen. Keine Ahnung.
Bist du kein Morgenmensch?
Ich heiße Delay. Den Rest kannst du dir dazu denken.
Ja. Ich finde es ganz gut morgens so.
Ja,
total öde Ü50-Aussage, aber ich bleib dabei. Ich finde es ganz gut morgens.
Echt, ne? Okay, nee, ich auch wenn ich mir vorstelle, irgendwie um 9 Uhr zu proben oder irgendwas, was Musiker so machen, zu tun, das ist undenkbar.
Ich habe mich gestern zum Bassaufnehmen getroffen, also wir machen gerade ein neues Toko-Album und 9 Uhr mit unserem Produzenten Moses.
Oh Gott.
Aber ich war 5 Minuten zu spät.
Ja. Nee, ich kann das nicht. Wir haben neulich auch mal, weil es nicht anders ging, Bläser um 9 Uhr aufgenommen. Das war die Hölle. Also was heißt Hölle? Aber man weiß irgendwie nicht, wohin mit sich und mit den normalen Abläufen, mit den normalen Strukturen um die Zeit, finde ich. Also die man hat, wenn man im Studio ist und irgendwelche Musikerdinge macht. Ich bin dann so aufgeschmissen, keine Ahnung.
Kann ich verstehen so? Ich finde, wir arbeiten ja so wechselseitig. Manchmal nehmen wir Alben live auf so und diesmal nehmen wir gar nicht live auf. Und beim Live-Aufnehmen finde ich schon so, diese Studio-Magie wird natürlich am Abend größer.
Ja.
Da gebe ich dir recht.
Ja.
Aber wenn man so am Rechner sitzt, ist mir das irgendwie
so, wenn man stumpf einfach was ableistet quasi.
Ja, ich bin morgens sehr konzentriert. So.
Okay. Ja, ich könnte jetzt, wenn ich einen Sync-Job mache, Synchro, dann geht das auch. Da bin ich auf der anderen Seite der Scheibe. Da kann ich auch um 9 Uhr machen, was man
also
mir sagt.
Also meinst du kleine Rabe Socke?
Ja,
oder
zum Beispiel, genau.
Gut. Und jetzt leite ich über zu deiner
jetzt
aktuellen Single.
Intro.
Nein.
Okay.
Deine aktuelle Single ist ein Cover.
Ja.
Und bei aller Sympathie für die drei Münchner, die waren ja auch schon hier bei Reflektor, die Sportfreunde Stiller.
Die Tokotronik aus Bayern.
Die bayerischen Tokotronik. und falls sie das hören, was ich hoffe, grüße ich sie auch ganz herzlich.
Ja.
Dennoch meine Frage, liebst du es zu irritieren?
Nee. Nee, ich habe eine Zeile, mag Leute vor den Kopf stoßen, das kannst du gerne in deinem Blog posten. also es geht eher, also ich mag das, wenn mal irgendwo raufzuhauen und mal ein bisschen zu rütteln daran und mal ein bisschen Leute zu erschrecken vielleicht oder weißt du so. Was mit 15 vielleicht provozieren war, das macht mit bald irgendwann 50 auch noch Spaß. Aber wie hast du es genannt? Nicht erschrecken, sondern wie hast du es genannt?
Irritieren.
Irritieren. Nö. Weil ich weiß selber, wie ich, keine Ahnung, wie ich als Fan und Konsument hier und da irritiert bin von Dingen, die Leute machen, deren Mucke ich gerne höre, und dann bin ich irritiert und das ist ein bescheuertes Gefühl. Mhm. Und das möchte ich nicht unbedingt.
Okay.
Das ist nicht das Erste, was ich auslösen will bei anderen.
Okay. Ja, der Song, siehst du das genauso? War einer der größten Hits der Sportfreunde Stiller. Ich weiß noch, damals war mir das irgendwie ein bisschen zu behaglich, und so es war eine Band, die nah an meiner Band dran war, musikalisch, Sportfreunde Stille, aber ich fand die Lyrics eigentlich zu behaglich. So, und jetzt im Jahr 2024 und auch in deiner Version, weil ich finde ja auch ganz interessant, was ein gelungenes Cover ist. Ich finde, das ist ein gelungenes Cover, so in dieser Reggae-Version, und ich finde aber auch, der Text erscheint dadurch in neuem Licht, weil wir leben ja, muss man jetzt ja nicht vertiefen, wir leben einfach in krassen Zeiten, und war das auch so die Idee, da was Verbindendes zu schaffen?
Ja, das kam auf jeden Fall dazu. Also der, ich glaube gar nicht, dass das so ein, das war glaube ich gar nicht, also die haben viel riesigere Hits gehabt.
Ja?
Ja, ich glaube.
Ein Kompliment, stimmt.
Ein Kompliment, hier den Fußballsong zum Beispiel.
Ach ja.
Also die haben richtig riesen Dinger gehabt. Ich glaube, das ist quasi an deren Hit-Singles gemessen eher ein kleines Licht. Aber ich habe es halt damals schon so geliebt. Und ehrlich gesagt, ist bis auf diese, dass er von dem, geht's dir da genauso auf das, wie geht's dir eigentlich, auf so eine geile persönliche Liebe-Ebene geht, ist mir lyrisch da nie so was hängen geblieben, sondern vielmehr diese wunderschöne Melodie, und ich finde die Harmonien in dem Refrain unglaublich geil. Und das hat mich vor 20 Jahren, als das Ding rauskam, umgehauen. So, das war ja gar nicht meine oder unsere Mucke, aber ich habe natürlich immer schon links und rechts mitgehört. Und das Ding lief auf Viva und ich habe es halt voll abgefeiert. Und ich weiß noch, das, kennst du Marek noch, unseren Tourmanager seit 100 Jahren? Kennst du garantiert. Er hat das Ding gehasst. Und ich habe immer, wenn er irgendwo stand, habe ich es gesungen, aus voller Kehle. Wir waren die ganze Zeit auf Tour gerade, als das rauskam. Und habe ihn damit immer geärgert. Und ich habe diesen Refrain einfach tierisch geliebt. Aber mir war die, so wie dir, der Text zu behaglich ist, oder war das der Text, war mir immer die Mucke zu, ja, keine Ahnung, zu wenig meins und zu wenig, also weißt du, so rockballadig und so, wie das damals halt so klang, dann noch so ein bisschen eine Prise Coldplay mit drin, ne? Weil das ist cool, wenn das andere machen, aber ich habe dann quasi das Ding damals voll abgefeiert, aber das dann irgendwo ganz hinten nicht mal abgespeichert, sondern das dann so mit mir rumgetragen vielleicht. Und dann jetzt, als ich quasi für ein Best-of musst du ja auch neue Sachen machen, und ich hatte Bock, eine Coverversion zu machen, weil ich, Jan Delay hat auch mit einer Coverversion angefangen quasi.
Nena.
Genau. Und ich mache nur Coverversionen, wenn ich weiß, dass ich dem Song was Neues geben kann, dass ich da irgendwie was Neues draus machen kann, sonst muss man das auch nicht machen, eine Coverversion, das schockt dich, finde ich. Und ich habe so rumgehört in meinen Favorites. Und ich habe auch ein paar Sachen aufgenommen mit der Band, auch Aber hier leben, nein, danke.
Wirklich?
Ja, auch eine geile Reggae-Version.
Wirklich?
Ja.
Das sind ja sehr interessante Informationen.
Also ich habe erstmal nur Rhythms aufgenommen.
Ja.
Davon habe ich einen auf dem Rhythm aufgenommen, dann von Selig, von Ohne dich, habe ich einen, das ist mehr so ein, klingt jetzt bescheuert, mehr so D'Angelo-mäßig, von der Mucke her. Bei euch ist so eine Reggae, weil das Bong, 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 ne? Von euch, wenn man das versetzt, hast du genau, also ihr macht es, ihr setzt das so komisch gerade.
Wir nennen es den Toco-Shuffle.
Den Toco-Shuffle, aber das nur das Dong, Dong, Dong. Wenn man das, ihr habt das glaube ich vor der Eins sitzen, wenn man das hinten hinsetzt und genauso einfach verschiebt, dann hast du Bong, Bong, Bong. Out in the street, they call it murder. Sag schnell, von Marley, der Sohn, Damien Marley, Jamrock. Und das ist genau der Rhythm. Das ist so krass, du kannst es einfach keine Ahnung, 5 BPM langsamer, das Ding versetzen und auf einmal hast du den fettesten Rhythm. Und hat voll Spaß gemacht.
Wann kann ich das hören?
Weiß ich nicht, mal sehen. Ich habe ein bisschen rumprobiert und dann bleibt halt immer was liegen. Und der ist es dann geworden. Genau, und bei all den Dingern habe ich immer quasi was anderes versucht draus zu machen, was mir und uns auch mehr liegt. Also das da hinzuholen, wo wir herkommen. Und genau, und das war mir ganz, ich wollte ja anders erzählen, ihr könnt ja schneiden. Ich habe dann mir diese ganzen Sachen reingezogen, meine Lieblingslieder und so. Und dann kam, ich hatte das überhaupt nicht mehr abgespeichert, das genauso. Aber irgendwie kam es mir. Ich glaube, weil dir bei Spotify, wenn du so rumsurfst und so, werden ja unten immer Sachen vorgeschlagen. Und dann wurde mir, weil ich Toko gehört habe wahrscheinlich, irgendwie Sportfreunde Stiller vorgeschlagen. Nicht mal der Song, sondern irgendwas anderes. Kompliment oder hast du nicht gesehen? Ja. Und auf einmal hatte ich es in meinem Algorithmus im Hinterkopf. Nein, wie krass, da gibt's ja noch diesen Hook. Oh, wie krass, das ist ja der beste. Oh. Und dann habe ich das gehört, sofort Gänsehaut gehabt und habe gedacht, ja, alles klar, das mache ich. Und wusste auch, okay, ich mache das als, hab das so mit Fuß getappt. Nee, geil, das geht als so schnelles, also ska-mäßiges Ding. Und eben nicht so runterziehend, sondern uplifting. Und also genau wie du sagst, es ist eine scheiß Zeit, das ist aber ein schöner Text, der passt so gut in diese Zeit. Und wenn man jetzt aber das so Trauerklos-mäßig, lalala, das ist dann, ist der Text, wirkt der nicht. Und es ist viel schöner, wenn man das so unterbaut, dass es die Mundwinkel hochzieht.
Ja, ist dir gut gelungen, finde ich auf jeden Fall. Und am 3. Mai erscheint dein Best of. Forever Jan, ja, wird es heißen. Nach 5 Solo-Alben, 4 Solo-Live-Alben war die Zeit reif für ein Best-of. Aber ich möchte dieses anstehende Release auch zum Anlass nehmen, über deine Musik zu reden, die du bis dahin gemacht hast. Und ich möchte eigentlich zunächst ganz weit zurückgehen. Also nicht Jan Delay, sondern absolut Beginner, beziehungsweise Beginner. Weil du feierst dieses Jahr 25 Jahre Jan Delay. Letztes Jahr durften wir 50 Jahre Hip-Hop feiern. Und du hast dein Schaffen mit Jan Delay ja in zahlreiche Genres aufgefächert mittlerweile. Aber du bist ja trotzdem eigentlich von der DNA Rap, Hip-Hop mit Beginner. Und das wollte ich jetzt hier nicht aussparen. Und ich dachte, ich fange mal ganz am Anfang an. In den Anfangstagen von Tokotronic 1993 überreichte mir Ale Sexfeind, damals Drummer der Goldenen Zitronen und Chef des Hamburger Plattenlabels Bubab, ein Sampler. Der Titel war Kill the Nation with a Groove und darauf vertreten waren ein paar Rap-Bands, die ich schon kannte, Ready Kill zum Beispiel aus Hamburg, Kurai, No Remorse und aber eben auch ihr, absolut Beginner. Und euer Track fiel mir auf. Keine, K-E-I-N-E, ein angedeutetes Zitat verweist auf die Punkband Slime, ihr antipopulären Antipolizeilied. Wir wollen keine Bullenschwein. Und ich dachte mir, aha, die muss ich mir mal merken, weil so diese Verbindung Rap-Punk war mir bis damals noch nicht so aufgefallen. Und ich verlor euch dann aber wieder so ein bisschen aus den Augen, weil ich bin ja so im Kern kein Hip-Hopper. Aber dann wurdet ihr mit eurem zweiten Album sehr, sehr populär mit Bambule und habt die deutsche Hip-Hop-Musik sehr mitgeprägt, geprägt. Aber ich frage mich, wie war denn das damals? Ihr wart sehr jung. Das waren die Anfänge des deutschsprachigen Rap überhaupt oder des Rap in Deutschland. Und wie war das denn so, diese Pionierarbeit zu leisten in so jungen Jahren auch noch? Wie kam es dazu?
Das sind natürlich so Fragen, die man sich nicht stellt.
Ja.
Als Youngblood. Da macht man einfach, da hat man Bock, da ist man voll mit Energie. Da gibt's das, was man will, nicht, und deshalb versucht man das selber zu erschaffen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich quasi mit 11 oder so Basketball spielen wollte und Fußball dann komplett out war. Mir selber einen Basketballverein gesucht habe, in gelbe Seiten. Ich weiß es noch genau. Ich habe dieses Telefonbuch genommen, da reingeguckt, Basketballverein. Okay, da stand BCJ, das war der Basketballclub vom Joanneum. Joanneum dürfte dem einen oder anderen auch über Hamburgs Grenzen hinaus ein Begriff sein. Das ist halt das berühmteste altsprachliche Gymnasium, was es in Hamburg gibt. Das war nicht weit von mir. Und die haben einen Basketballclub, nahm mich dahin und dann habe ich Fabinger kennengelernt. Mein heute immer noch Kumpel, den kenne ich jetzt seit wir 11 sind. Und wie der Zufall so wollte, er kam rein, hatte auf seinen Adidas schon Michael Jackson und Bad drauf geschrieben. Also wie gesagt, wir reden von 87, wir waren bei der 11. Und aber auch Run DMC. Und ich habe das so gesehen und aha, alles klar. Und damals war es halt so real, recognize real. Also man hat sich immer erkannt, weil es gab, vor allem in dem Alter mit 11, 12, da gab es nicht viele Leute, die Hip-Hop gehört haben. So und du hast es sofort gemerkt. Und er kam halt so rein, hat, glaube ich, noch irgendwas von Michael Jackson gesungen. Und ich so, das ist my man. Und wie der Zufall so will, war das der Cousin von Torch. Fabinger ist der
Torch von Advanced Chemistry,
genau. Und weil seine Mama ist, also die beiden Mamas kommen aus Haiti. Die eine Mama, die haben in Frankfurt alle studiert. Die eine hat einen Hamburger Arzt geheiratet und die andere einen Heidelberger irgendwas Professoren. Das war halt so eine Intellekt-Clique. Und ja, genau. Und das war dann einer meiner besten Kumpels. Und so hatte ich halt, wir konnten uns befeuern in unserem Hip-Hop-Fandom und Plattensammelding und Billig-Maxis in allen Plattenläden auschecken. Und ich wurde aber dann noch befeuert mit den ganzen Interns. Also Sachen, die ich bei mir ging das dann auch los mit Graffiti. Und dann wirst du auf einmal befeuert, weil du kriegst halt quasi, ja, also so, du sitzt an der Quelle, ne? Du kriegst, der Torch ist 5 Jahre älter als wir gewesen, das war der große, tolle Typ. Dann kriege ich.
War das, die Lichtgestalt, so, die das, Lichtgestalt, das realen also, Hip-Hop, so, ne?
Damals, ja, man muss das so sehen, er war es natürlich, aber wir wussten das nicht, weil solange nicht das ganze Umfeld einem das sagt, dass das so ist und wow sagt und schreit und begeistert ist, kommt das selber nicht bei einem an. Da ist es einfach nur so, boah, das ist der große Cousin von meinem Kumpel, der ist cool, der malt schon Züge, der hat einen geilen Style, so. Und dann kam Fabinger irgendwann mit dem Tape, hier guck mal, hör dir das mal an. Und dann, das war so ein Michael Jackson Tape, von ihm natürlich überstrichen mit Advanced Chemistry stand dann da drüber. Und es waren halt die ersten Raps auf Deutsch, die ich gehört habe. Und das hat mich umgehauen. Martin und Dennis, mit denen ich damals quasi schon Musik gemacht habe, die aber auf Englisch rappen wollten, als Absolute Beginners. Und ich habe gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will, dann mache ich die Beats und bin DJ. Ich will nicht auf Englisch rappen, das ist mir peinlich. Die meinen halt, Deutsch ist peinlich.
Damals, als in dem jungen Alter, gab es diese Diskurse
1990,
aber schon.
Ja, ja, also 1990 würde ich sagen, 90, 91. Und dann hatte ich dieses Tape und dann bin ich zu Dennis und Martin gegangen und habe gesagt, so, jetzt hört ihr euch das mal hier an. Buff. Die wussten halt schon, dass es das irgendwie gibt. Ich hatte auch schon mit Fabinger dann Fanzine angefangen zu schreiben. Wir waren 13, 14, das kannten die beiden dann auch, fanden die cool und haben dann gecheckt, okay, in Frankreich rappen die auch schon auf Französisch. Das klingt natürlich richtig derbe, im Gegensatz zum scheiß deutschen Sprache. So, und dann habe ich das Tape denen gezeigt und dann meinten sie, alles klar, wow. Das ist ja unfassbar, das ist ja krass. Und dann war klar, okay, geil, wir machen das jetzt. Und dann habe ich, dann kam quasi das Go von den beiden, dann habe ich mich hingesetzt und habe den Text von Keine, den Song, den du dann gehört hast, das war mein erster Text, den ich auf Deutsch geschrieben habe, meine ich.
Das ist ja genial, dass das gleich auf Vinyl festgehalten wurde.
Wurde es nicht. Das weiß ich auch noch genau, weil ein Kumpel von uns am nächsten Tag Geburtstag hatte. Das war Ende 91. Da haben wir quasi an einem Tag dann Keine als Demo aufgenommen. Und deshalb ist dann quasi, also ich habe das war dann so eine Version, ein Drumcomputer von einem Nachbarn ausgeliehen und dann mit so einem Sampler, den sich mein Vater mit ein paar Kumpels hatten, sich den ersten Sampler, den man sich privat kaufen konnte, Gebrauch geholt, Ensoniq Mirage, der hatte nicht mal MIDI. Der hatte 3 Sekunden Samplezeit und dann habe ich zu dem Drumcomputer auf einer 4-Spur auch von meinem Vater so die mit der Hand die Loops gespielt. weil es natürlich kein MIDI gab. Und wieder. Das Riff von Eric Burdon. Und da ist das Demo entstanden. Das wiederum hat ein Kumpel von uns, der hat ein Praktikum bei Groove City gemacht, dem geilsten Plattenladen aus Hamburg immer noch. Und der hat, dann war Ale da immer und hat die neuen Hip-Hop-Sachen ausgecheckt und dann meinte er, hier kennst du eigentlich die Beginner und er so, was, wie? Dann hat er das Demo gehört, fand das geil und hat uns eingeladen und dann hat er gesagt, geht mal zu Matze ins Studio, also Matthias Arfmann, der, bei dem ich quasi meine ersten Raps aufgenommen habe und der heute immer noch mein Manager ist. Und dann sind wir da hin und dann haben wir da den Song nochmal aufgenommen, an einem Tag aufgenommen, gemixt und alles, ist ja klar, es war, so war das ja damals. Ja, und dann, so ist der Song dann auf den Sampler gekommen. Und dann hast du ihn gehört. Und jetzt sitzen wir hier in deinem Podcast.
Ja, das war herrlich. Es entwickelten sich ja in Hamburg dann durchaus parallele Hip-Hop-Szenen und überhaupt auch in Deutschland parallele Hip-Hop-Szenen. Und ich habe den Eindruck, dass die Sachen aus Hamburg, die dann zunächst populär waren, in weiten Teilen recht spielerisch, heiter und auch vielleicht ein bisschen harmlos waren. Ich denke da so an Fettes Brot, Fünf Sterne Deluxe,
Deichkind.
Fischmob, Deichkind, genau, waren vielleicht ein bisschen später, aber waren auch schon in dieser DNA mit drin. Und dann Dynamite Deluxe und ihr eben als Absolute Beginner wart da aber schon ein bisschen anders und geht schon allein da los, dass ihr als in der Besetzung nicht rein biodeutsch wart wie die anderen und ich erinnere mich aber auch ein bisschen, dass ich zu der Zeit, wo wir mit Tocco unterwegs waren, in anderen Städten schon auf andere Sachen traf. 1995 zum Beispiel spielten wir in Zürich, seltsames Booking, zusammen mit Franz Josef Degenhardt und einer Rap-Crew aus Frankfurt, Asiatic Warriors.
Und das, ich dachte, war ein anderer Schnack.
Was ist das denn jetzt so?
Und also das waren Azad und Flame, nur kurz für den geneigten Hörer. Also das ist auf jeden Fall was anderes als Fettes Brot.
hat mich beeindruckt.
Ja,
so.
Mich
und,
auch. Die hatten den Tötet Schönhuber.
Den Song. Die?
Schönhuber war damals der Vorsitz der Republikaner.
Das, da, womit diese ganze rechtsextreme Kacke in Deutschland angefangen hat.
Der hat dieses ganze Hitler-Ding erfunden quasi.
Reenacted. Yeah. Wie hast du denn, und es gab natürlich schon sehr populär in Stuttgart die Fantastischen Vier. Wie hast du denn diese Hip-Hop-Szene in den 90ern wahrgenommen?
Ja, also letztendlich, wahrnehmen ist ja immer etwas, was erstmal gar nicht mit irgendeiner Wertung oder so einhergeht, glaube ich. Ich habe, also das war für mich auch so, die Wertung kommt ja immer erst im Nachhinein, wenn du jetzt so erzählst und man blickt so zurück und man guckt so und wie war das denn für mich und so. Für mich war das alles einfach tierisch aufregend und tierisches Abenteuer und tierisch geil. Und das war wie in so ein Schiff zu steigen und loszufahren und nicht zu wissen, wo, also wir sind am Starten, die Welt ist groß, wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Genau das war das. Mhm. Also wir haben, ich weiß noch, wie wir haben bei Martin im Kinderzimmer gesessen und diesen Refrain, wir drei saßen da, Dennis, Martin und ich, von so sinngemäß, so wie in einem schlechten Film, von jedem ist eine Zeile. Wir haben uns angeguckt, wir haben genau diesen Refrain zusammengeschrieben und es gab innerhalb von einer Minute und genau dieser Refrain ist die Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast. Das war einfach Pioniermanöver, es war einfach geil und es war so schön, dass es eben auch damals, man das heißt immer gerne im Nachhinein so, ja, diese erste Welle Deutschrap und dieser Erfolg, das waren ja alles nur quasi so privilegierte Bürgerkinder und Gymnasiasten und bla, die quasi das Geld hatten, um irgendwie sowas zu machen. Nee, am Arsch. War es eben überhaupt nicht. Es gab so viele Bands und Acts wie Asiatic Warriors, Alter, nimm Feinkostparanoia, nimm Konkret Finn, nimm Rödelheim Hartrein Projekt.
Auch nicht zu vergessen.
Nicht
auch
zu vergessen. Frankfurt. Also es gab einfach viele, das war schön, es war breit gefächert. Und natürlich ist es quasi dann so, wenn man das jetzt dann betrachtet, das kann man sagen, ja okay, aber dann hatten halt irgendwie die und die so einen Erfolg und die nicht. Gut, aber da kann ich nichts für. Es gab aber erstmal quasi für allen die gleiche Ausgangslage. Und was das Schöne war, es gab sehr viele verschiedene Musik. Es war so ein bisschen so wie man das immer aus dem goldenen Zeitalter romantisiert in Amerika. Es war alles breit gefächert und so gut wie jeder Act hatte irgendwie seinen eigenen Style, hatte eine Idee und Gimmicks für seine Bühnenshow, hatte bestimmte Klamotten oder bestimmte Musik oder es war halt alles nicht so einförmig. Alle haben sich halt tierisch ausprobiert. Es war auch ein totaler Abenteuerspielplatz irgendwie.
Es war halt nicht formatiert. Das Null, ist, glaube
gar
ich,
nicht.
Tolle.
So, man hatte, genau, man hatte niemanden, der gesagt hat, guck mal Leute, so und so geht das jetzt und so müsst ihr das machen. Das passiert natürlich dann, wenn der Erfolg kommt, ne? Dann hast du dann, als ich glaube, die ersten, würde ich mal sagen, von uns da oben waren Fettes Brot. Die eine Formel gefunden haben, das war schon bei der ersten EP klar. Ey, die sind da schon ganz nah dran, weil die haben einfach geguckt, was die anderen machen, haben Talent dafür gehabt, gut zu delivern, was die Sprache angeht und was die Reime angeht. Dr. Renz war, würde ich sagen, mit der Erste, mit ein, zwei anderen noch, der richtig krass das Doppelreim-Game nach vorne gebracht hat. Das war ja eh das Geile, diese Zeit, wo quasi all die Sachen, die dann für normal erachtet wurden, da haben irgendwelche Leute mal mit angefangen und die waren die Ersten, so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so ist das dann. Dann haben Fettes Brot diese Formel gefunden und das geht dann voll ab. Und dann wird angefangen, sich an sowas zu orientieren. Dann gibt's Leute, die sagen sich, okay, müsste ich vielleicht auch mal ein bisschen was jetzt über Mädchen und Jungs erzählen oder dann müsste ich jetzt vielleicht auch mal müssten meine Beats jetzt auch mal dicker klingen oder muss ich auch mal ein paar geilere Doppelreime suchen oder so. Und dann fängt es an, uniform zu werden, weil sich Leute gegenseitig kopieren, weil sie auch einen Teil von dem Kuchen haben wollen oder weil sie einfach auch mal bei Viva passieren wollen oder was weiß ich, es gibt ja verschiedenste Antriebe, weshalb das dann so ist. Und aber vorher war es eben genau wie du sagst, es war einfach ein freies Schaffen.
Ja, für die Hörerinnen und Hörer, wer Jan Delay mal ganz jung Freestyle-Rappen hören will.
Das kennt jeder.
Ich kannte es, aber vielleicht nicht alle, die Reflektor hören. Ich werde das hier in den Shownotes verlinken. Einen schönen, bei YouTube kann man das hören. Man hört dich da mit MC René Freestyle-Rappen, ein ZDF-Beitrag aus dem Jahr 1993. Mhm. Um nahe zu dir persönlich zu kommen, wir heißen ja nicht nur beide Jan, sondern wir sind auch beide aus Hamburg. Du aus Eppendorf, ich übrigens aus Winterhude, der Nachbarstadtteil. Und immer wenn ich mit der U3 Richtung Schanzenviertel oder so gefahren bin.
Bist du an meinem Haus vorbeigefahren?
Ja, an diesem wunderschönen Gründerzeithaus in der Hainstraße. Ja. Dort waren immer unterschiedliche Transparente angebracht. Ja. Die Bewohner des Hauses verhinderten die Entmietung, Zerstörung des Hauses. Es gibt übrigens ein sehr lesenswertes Buch, das war in der Bibliothek meiner Eltern aus dem Jahr 86 mit dem Titel Das Haus, über dieses
Book,
Haus.
Ja.
Und irgendwann erfuhr ich dann, dass du dort aufgewachsen bist. Deine Mutter ist Künstlerin, dein Vater Filmemacher und Musiker. Ich finde, du hast darüber ganz rührend in dem Song Saxophon gesungen. Ich zitiere mal eben, Klamotten waren gebraucht und keine Ritterburg von Playmobil, Transparente an meinem Haus und immer da, wenn Papa auf der Demo spielt und Mama hat gesagt, mein Süßer, mach dir keinen Kopf, mein Sohn, wir haben zwar keine Einbauküche, doch Papa hat ein Saxophon. Eigentlich hast du in dem Lied ja alles gesagt, wie dein Aufwachsen war, aber dennoch meine Frage, hat dir das, wie du aufgewachsen bist, geholfen für das, was du machst, abseits des gesellschaftlichen Mainstreams?
Unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, das ist genauso wichtig für mich wie Hamburg als solches und Institution und als offene Gesellschaftsidee mit all den Einflüssen, die das zulässt und die zwangsläufig dadurch kommen. Das ist das eine Ding. Das andere ist Hip-Hop an sich, wie es gekommen ist und mir quasi Musik machen beigebracht hat. Also eben dieses DIY-mäßige. Mach einfach, nimm dir, alles ist erlaubt, nimm dir die Sachen, die du gut findest und mach daraus dein eigenes. Und das dritte ist, dass wo ich herkomme und wie ich aufgewachsen bin durch meine Eltern und durch das Umfeld und durch die Plattensammlung von meinen Eltern und durch dieses, wie soll ich sagen, nicht kunstrigiert, aber diese Liebe für Kunst in allen Bereichen und für dafür etwas zu erschaffen und ein alternatives Lebensmodell zu haben zu all dem Quatsch, der damals und diesen biederen braunen, grauen, den es sonst überall gab, so, das war ganz toll, glaube ich. Und ohne das wäre ich nicht im Geringsten, also würde ich nicht nur nicht hier sitzen, sondern keine Ahnung, was es dann wäre. Aber das ist elementar.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Und das in dem Lied, in den Zeilen, das sagt das ja quasi eigentlich auch schon alles. Es war für mich, ich dachte, alle leben so, weißt du, ich war in einem Kinderladen in Ottmarschen an der Grenze, da an der Elbe. Das war der einzige
Alternativen.
Ja, das war der einzige alternative Kinderladen, der nichts gekostet hat. Ich habe später erfahren, mein Kumpel Flo war im zweiten in Winterhude, aber der hat was gekostet. Und deshalb ging das nicht. Und meine Eltern haben mich echt jeden Tag eine halbe Stunde nach scheiß Altona gefahren, um damit ich in diesen alternativen Kinderladen gehen
für
kann.
Für alle Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger ist weit. Für das Hamburger ist Verhältnisse, für Berliner Verhältnisse in Katzensprung.
Ja, genau, für Berliner Verhältnisse um die Ecke. Und das war halt genauso alternativ wie das Haus, wo ich herkam, mit den WGs und ohne Teppiche und ohne Vorhänge und so. Und deshalb dachte ich, für alle ist das so. So ist das Leben. Und dann kommt ich halt in die Grundschule. Und dann bin ich natürlich in Erpendorf in die Grundschule.
Welche denn eigentlich?
Knauerstraße. Also, dass die von den anderen allen Prinzenschule genannt wird, weil da die reichen Erpendorfer ihre Nachkömmlinge hinschicken. Und natürlich auch nicht Prinzessinnen-Schule, sondern Prinzenschule. Ja, und dann ist auf einmal Reality-Check. Ach so ist das. Wieso haben denn die anderen Eltern alle den gleichen Namen? Zum Beispiel, da geht's schon mal los. Wieso haben die haben alle Türschilder mit so, aus so Messing, wo der Name dann so eingraviert ist. Und die haben alle Teppiche und die haben alle eine Einbauküche und die haben alle Vorhänge und so. Und dann bin ich halt nach Hause. Mama, wieso haben wir das nicht? Dann willst du das auch haben. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das wollte, weil ich das toll fand oder weil ich einfach nicht anders sein wollte. Ich weiß es nicht. Das ist auf einmal, und das ist das erste Mal so ein Konflikt gekommen. Und das sind genau die Zeilen, die du gerade zitiert hast. Das ist wirklich so gewesen, dass ich dann das so erzählt habe. Und meine Mutter dann meinte, ey Janni, weißt du, ja, ich weiß, was du meinst. So, das ist aber alles teuer, das können wir alles nicht so. Und das ist aber auch nicht so richtig das, worauf wir Bock haben. So, weil es ging jetzt bei den Vorhängen nicht darum, dass wir nicht die Fenster zumachen können, sondern einfach diese spießigen Gardinen und sowas. Weißt du, das hat meine Mutter einfach gehasst. So.
Ado mit der Goldkante.
Ja, alles, was damit zu tun hat, weißt du, so dieses Bürgerliche. Deshalb hatten wir das nicht. Und sie meinte, nee, mach dir keinen Kopf. Guck mal, aber die haben das alle und so in einer Küche, aber guck mal, dafür habe ich hier diese tolle Fotokamera und Papa hat halt ein Saxophon, so, das ist das, was wir haben, so. Das ist bei mir einfach kleben geblieben und das kam dann zufällig, als ich dann das Ding geschrieben habe und es um früher ging.
Kurze Zwischenfrage zum Saxophon, weil mich das interessiert. Ich war als Teenager wahnsinnig viel auf Demos, die ganzen Hafenstraßen-Demos und so. Du singst ja auch oder rappst, dein Vater würde auf der Demo spielen. Hat der in dieser Band, die immer auf den Demos gespielt hat, Tuten und Blasen gespielt?
Er hat sie nicht nur da gespielt, er hat sie auch gegründet.
Tatsächlich, die habe ich oft gehört.
Weil die wurde natürlich in unserem Haus, es war ja eine Institution, das Haus. Es war so, dass es war quasi genauso besetzt wie alle anderen. Aber die haben es halt auf dem legalen Weg dann durchgezogen, sind vor Gericht gegangen und haben gewonnen. Und Bernd, der immer noch da wohnt, der inzwischen der Mieteranwalt Gott von Hamburg ist, war damals Jurastudent und hat halt diesen unfickbaren Vertrag aufgesetzt mit 26 Jahren, ein Geniestreich. Die sind immer noch sind es jetzt schon 50 Jahre, bald 50 Jahre. Die gehen alle drei Jahre, kannst du die Uhr nachstellen.
Müssten 50 Jahre sein.
Gehen die Erben der Leute von damals immer noch vor Gericht. Also wirklich alle drei Jahre, seit 50 Jahren und versuchen diesen Vertrag anzufechten und scheitern jedes Mal. Die haben schon so unfassbar viel Geld verbrannt. Und, also sie haben damals diesen Vertrag aufgesetzt, dass wir quasi da bleiben können, dass die Mieten nicht steigen dürfen, dass die Hausgemeinschaft selber entscheidet, wer einziehen darf in diese Wohnung und über die ganze Zeit, weil natürlich auch immer mehr Leute die Hoffnung aufgegeben haben und keinen Bock mehr hatten, da sich auf der Nase rumtanzen zu lassen, haben wir nach und nach diese Wohnung zurückgekauft und mittlerweile haben wir sogar die Mehrheit in diesem Haus, aber das hindert einige Leute immer noch nicht daran, es immer wieder zu versuchen, immer wieder kläglich zu scheitern. Genau, so. Und deshalb gab es immer schon diese Institution, dieses Haus und immer schon diese politische Arbeit von allen, die in diesem Haus gewohnt haben, weil die haben ja auch durch ihre politische Arbeit geschafft, dass wir alle einen neuen Platz zum Wohnen hatten. Deshalb haben sie gemerkt, das bringt was, politische Arbeit zu machen. Und man kann auch wirklich sehen, dass das Veränderungen herbeiwirkt an einem selber. Und die haben dann eben, wir hatten dann oben diesen Dachboden, da war immer Hausversammlung jede Woche. Und da haben die dann geprobt und dann haben die auf allen Demos gespielt. Also erst ging das, glaube ich, vor allem vom Haus, ne? Wir sind dann immer, oh, das war mir immer so peinlich, weil teilweise war ich dann ja sogar befreundet mit den Kindern von den Besitzern der Wohnung in unserem Haus. Und dann haben die halt so Demos gemacht zu den Besitzern von den Wohnungen und mit der Tut und Blase und dann so halt standen die dann alle in der Blumenstraße irgendwie bei meinem Kumpel Grau vorm Haus und mit Tuten und Blasen haben ihr Flyer verteilt, hier wohnt ein Spekulant und so Scheiß.
Ist ja auch aufdringlich irgendwie.
Ja, sehr aufdringlich und sehr übergriffig.
Ist ja das, was man heute echt krass verurteilt,
ich glaub,
wenn irgendwelche
voll
Pegida-Leute da zu Politikerhäusern ziehen.
Ja, genau. Wir haben's erfunden. Aber mein Vater ist da auch nicht mitgekommen, dem war das dann auch zu unangenehm und der hat dann auch, also der hat quasi, ich würde mal sagen, die ersten 5 Jahre da gespielt und dann hat er auch keinen Bock mehr darauf gehabt und hat dann in Anführungsstrichen richtigen Bands gespielt. Aber er hat, genau, du hattest ja gefragt nach Tuten und Blasen, das hat er mit erfunden und deshalb, das ist auch in mir drin, also diese ganze, wenn man meine Musik, also vor allem von Jan Delay, aber auch wenn man die Sachen, die ich beim Beginn gemacht habe oder so, aber diesen Hang zu Bläsern, das kommt alles von da. Und es gibt so eine bestimmte Art von Musik, meistens lateinamerikanische, brasilianische Bläserstandards, afrikanische Bläserstandards, alles so Abtempo-Dinger, die man eben als Bläser-Marching-Band auf Demos spielt. Das ist meine Welt, das war für mich das Allergrößte und alles von dem, wenn ich das höre, African Marketplace oder von Sonny Rollins, Brown Skin Girls oder all diese Sachen, da kriege ich totale Gänsehaut, das ist mein Ding, das ist meine Kindheit und das liebe ich und deshalb, das hat ganz viel auch, glaube ich, mit meinem Musikgeschmack zu tun und damit, dass immer überall bei Jan Delay Bläser sind.
Fair enough, aber was mich auch interessiert, wenn du jetzt sagst, du hast auch materielle Sachen gemisst dann, als du irgendwann in die Schule kamst und andererseits die Hip-Hop-Kultur ist ja eine Kultur, wo es anders als im Punk oder so das Materielle schon eine große Rolle spielt. Es ist wichtig, dass Klamotten von bestimmten Marken sind und dann später, da sprechen wir noch drüber, dicke Autos, was ihr ganz explizit anders seht als Beginner und vieles Materielle ist in vielen Texten von zentraler Wichtigkeit. Meinst du, das war auch ein Grund, weshalb du dich für diese Kultur interessiert hast?
Nein, auf gar keinen Fall. Mich hat das Kreative angezogen und das Coole. Bei Klamotten ja, eventuell. Mhm. Also wenn ich gefragt werde, warum ich Werder-Fan bin und ich dann die so 5 Gründe aufzähle, ist ein Grund davon, dass ich die Hosen von Puma und die Schuhe einfach viel cooler fand von Puma als diese Scheißdinger vom HSV von Adidas. Und wenn ich das mit 6 schon so empfunden habe und mir für immer gemerkt habe, dann weiß ich, dass Klamotten mir immer schon sehr wichtig waren. Und wahrscheinlich dann Marken waren und sind für mich dann trotzdem auch, bin ich ehrlich, irgendwo wichtig, wenn es um Klamotten geht. Das sind Codes, die sind mir vom Hip-Hop, aber auch schon vorher einfach vermittelt worden, von wem auch immer. Die haben bei mir Anklang gefunden und das ist einfach so. Das kann ich auch nicht abstreiten oder schönreden. Aber es hat immer, das ist mir ganz wichtig, alle die Leute, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass über Hip-Hop bei mir diese Begeisterung für Klamotten, für Marken, für Outfits, für das Ausdrücken einer Persönlichkeit durch Klamotten verantwortlich sind, das ging immer mit Kreativität zusammen. Das war nie, also egal, nimm im Hip-Hop alle, gehe auch weiter zurück als Hip-Hop, nimm den Funk, das sind alles krasse Outfits, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, wie kann ich der coolste Motherfucker im Raum sein? Und die anderen nicht. eben nicht, indem ich zum neuen Wall gehe und mich einmal einkleide bei Bla, sondern indem ich mir versuche, nach meinem eigenen Geschmack und meiner Persönlichkeit und meinem, wie ich drauf bin, was zusammenzubauen, aus was auch immer, womit ich dann der coolste Motherfucker im Raum bin und die anderen eben nicht. Das braucht sehr lange und sehr viel Überlegung und sehr viel Ausprobieren und all diese Dinge.
Auch
das,
ja, Entschuldigung.
Und das hat mir das vermittelt. Genauso wie, dass meine Mama mit mir zu den Hafenstraßenfesten gefahren ist und ich die Punks gesehen habe und ich fand sie alle cool, weil ich fand das cool mit den Jacken, was da überall drauf stand. Ich fand Iros cool. Ich fand cool, dass jeder trotzdem einen eigenen Style hatte und eigene Sprüche auf seiner Jacke hatte und eine eigene Art und Weise, sein Iro zu machen und, oder sein Leopardenmuster in die Haare oder diese geschnittenen, Masse-Shirts aus Plastiktierfell und all diese geil. Ich fand das kreativ und geil und das war das, was mich angefixt hat und das war auch das, was mich beim Hip-Hop angefixt hat. Diese coolen Outfits. Wie kann das alles so cool sein? Als ich das erste Mal Run-DMC gehört habe, wusste ich noch nicht, dass das Rap ist, aber ich wusste, das ist mein Leben. Ich habe Walk This Way gehört im Radio in Frankreich. Ich war 10 und habe einfach nur gedacht, boah, ist das ein geiles Schlagzeug? Und boah, reden die cool. Oder was die auch immer da machen, die singen cool, das ist einfach cool. Und dann habe ich nach Hause gekommen und habe sie bei Formel 1 gesehen, da haben sie dann It's Tricky performt, weil Walk This Way war da schon lange ein alter Hut.
Ja.
Und habe gesagt, die sehen auch noch so cool aus, was ist das? Wie kann man so cool sein? Keine
Schnürsenkel,
ja, wollte ich gerade sagen, wie kann man diese fetten Superstars tragen und dann keine Schnürsenkel, das ist alles so. Mhm. Wow. Und das ist das, was mich gekriegt hat. Und das ist das auch das Materielle, was mich gekriegt hat. Aber da ging es halt nicht um das Gold und nicht um das Auto und nicht um die Frauen, sondern es ging wirklich, die Frauen fand ich auch ziemlich cool, aber es ging um das, um die Verpackung so und um die selbstgemachte Verpackung, die Verpackung, die sich jemand ausgedacht hat, nicht um eine schnöde Scheißverpackung, die man sich bei Karstadt kaufen kann. Das hätte mich nicht interessiert.
Das finde ich schön, schön gesagt, dass auch um das Originelle ging. Ich habe lange, bei mir persönlich hat, als dann Hip-Hop groß wurde, ich habe das lang gebraucht, um das zu kapieren. Ich finde das schön erklärt, weil ich bin ein paar Jahre älter noch als du, Jahrgang 71, du bist 76 geboren, glaube ich. Mhm. Und ich habe das tatsächlich noch erlebt, wie es in den 80er losging, auch in, wie gesagt, Winterhude, bürgerlichen Stadtteil, dass diese Marken, dass es überhaupt losging bei Kindern mit diesen Marken.
Das
weil
ist krass.
Weil in den 70ern war das noch kein Thema tatsächlich. Mhm. Wenn ich mich vielleicht irgendwie...
So dieses Zwei-Streifen-Drei-Streifen-Ding meinst du, ne? Du, ja, haha, du hast nur zwei Streifen
alles
an deinem Schuh.
Genau, dass Leute so gedisst wurden, wenn so, das spielte, nach meinem Empfinden zumindest, das ging irgendwann los, dass das eine Rolle spielte.
Popper,
und
mit der Popper-Zeit, glaube ich.
Ne? Stimmt, natürlich waren es die Popper.
Die Popper waren das. Man kann mal schön was mit dem Finger drauf zeigen. Scheiß Popper, die Lacoste-Popper, Alter.
Ja, das aber war echt lustig, wenn man da in Hamburg lebte in der Zeit, weil man hat die Popper richtig gesehen, mit diesen Seitenscheitel, Toko-Frisuren und Karottenhosen.
Später aber
man,
haben sie euch gesigned.
Ja.
Die mit der Frisur.
Ja.
Der mit der Frisur.
Wir nennen seinen Namen nicht.
Ich habe ihm viel zu verdanken. Ich habe ihm viel zu verdanken.
Ich nicht.
Ich muss es nur kurz an dieser Stelle einschieben. Ich bin damals, als ich dann mal nach Bambule und dem ganzen Riesenerfolg meine Reggae-Platte gemacht habe, die, wo eben genau es wieder um die Haltung meines Hauses und das alles geht, habe ich gedacht, das kann ich jetzt hier nicht bei Universal rausbringen. Das geht nicht mit den Texten. Und dann bin ich zu Herrn Renner gegangen und habe gesagt, habe ihm das alles erklärt. Und
von Tim Renner sprechen wir für die Hörerinnen und Hörer.
Genau, der hat die ganze Popper und Markendissen und so erfunden. Das war ein Witz. Und er hat gesagt, Jan, ich verstehe das. Mach dein Ding.
Mhm.
Und ich meine, das musst du dir mal reinziehen, ne?
Also du warst vertraglich
gebunden.
Ja klar,
natürlich. Und er hat gesagt, ey, ich check das voll. Der war ja auch ein Nachbar von, der hat unten Andreasbrunnen gewohnt.
Okay.
Und meinte, ey, pass auf, ich check das. Ist cool, mach die Platte alleine, mach das mit Bubak. Go.
Gut, hat er mal was auf der Habenseite. Die Welt ist nicht schwarz und weiß.
Okay, zurück zum Thema, sorry.
Ja, ich wollte jetzt ins Jahr 1998 springen. Ihr hattet euer erstes Album, Flashism.
Blaukraut, das hieß Blaukraut bleibt Blaukraut.
Danke. Habt ihr schon rausgebracht und 98 erschien euer zweites Album Bambule. Ihr wart zum Trio geschrumpft, nur noch du, Daniel und DJ Matt. Und dieses Album war euer absoluter kommerzieller Durchbruch. Die Zeilen aus dem Album Dope Beat, Dope Rhymes, Dope Cuts sind eine programmatische Ansage. Das Album ist sehr viel reduzierter als der doch verspielte Vorgänger und es war das Album der Stunde. ich habe das damals auch tatsächlich viel gehört. Ich glaube, so, da kann sich wirklich alle drauf einigen. Und auf ihm war der Hit Liebeslied. Über 250.000 Stück hattet ihr verkauft. Was hat dieser Erfolg dann verändert bei euch, bei dir?
Boah, ja. Das war schon krass. Aber das Gute war, dass wir quasi da schon 6-7 Jahre zusammen Musik gemacht haben. Und deshalb konnte uns das nicht zerkloppen. Ich glaube, wenn wir ein Jahr vorher angefangen hätten, dann hätte es das uns zerlegt. Ich meine, wir waren 22 Jahre alt. Das ist halt auch, das ist schon krass, wenn einem das passiert. Und wenn man dann mit 22 einem sowas passiert und man dem gegenüber eigentlich immer skeptisch eingestellt ist und das eigentlich immer für den Feind gehalten hat, diese Erfolgsseite, ne? Und dieses, für uns war immer das Problem, dass wir im Prinzip dahin wollten, wo wir heute sind, also keine Genregrenzen, weil wir hatten ja auch in unserem eigenen Genre immer zu kämpfen. Die haben dann gesagt, jetzt was ihr macht, ist kein richtiger Hip-Hop. Ihr habt da Gitarren drin oder ihr seid Punks oder ihr macht dies oder ihr macht das, ihr singt, ihr bla, keine Ahnung, so. Das war immer schon irgendwie, das hat uns fast noch mehr runtergezogen, als Erfolg zu haben. Weil dann hieß es natürlich Sellout, so, wenn du Erfolg hattest.
Der Druck aus der Szene war groß.
Ja, der war groß. Sagen, ne? Und das Gemeine war auf der anderen Seite, dass du dich nicht wohlgefühlt hast, wenn du Erfolg hattest. Also wenn du jetzt als es durch die Decke gegangen ist bei uns, da war es erst noch so, auf der ersten Tour waren wir, auf einmal haben wir in riesigen Hallen gespielt für uns und da waren, keine Ahnung, auf einmal 3000 Leute und wir waren, die sind wegen uns hier, wie krass. Aber die ersten Reihen, das waren halt so Leute, die waren gestern bei Blümchen und sind morgen zu Scooter gegangen und zur Kelly Family. Weil
also es sind Leute mit sehr guten
ja,
Geschmack.
Es gab, ja, das waren Charts. Ja. Also es waren Leute mit Buffalos und Zahnspangen und die haben Viva geguckt und da waren jetzt diese Jungs aus dem Liebeslied-Video angesagt. Aber gestern waren es Blümchen und morgen waren es Scooter. Das gab noch nicht dieses Bewusstsein für, das ist Hip-Hop und das ist eine authentische Sache, die da machen und das können wir auch und das geht so und das ist eine Kultur und das, wir haben uns dann irgendwie bemüht, komm, wir ziehen das jetzt hier durch und wir sind allen die ganze Zeit einfach nur damit auf den Sack gegangen, zu erklären, was Hip-Hop ist. Wir haben auf unseren scheiß Konzerten gesagt, Matt, halt mal an. Und dann haben wir da, Dennis und ich, da gestanden. Teilweise haben wir uns, das war auch so eine Emanzipation, teilweise haben wir auch die Leute beschimpft. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, Dennis und ich, wir waren teilweise wirklich hart zu diesen Zahnspangen-Teenies, weil wir auch teilweise so enttäuscht und so desillusioniert waren, wenn da wirklich so Leute gewartet haben, weißt du, für Autogramme oder so, aber du hast gemerkt, die haben überhaupt keinen, also die haben gestern bei Blümchen für Autogramme gewartet und morgen bei Scooter. Und wir haben erst noch versucht, denen das zu erklären alles und wenn wir gut gelaunt waren, haben wir das auch nochmal erklärt und wenn wir schlecht gelaunt waren und das kam in diesen Tagen öfter vor, dann haben wir Wutanfälle gekriegt, weil wir nicht klar damit gekommen sind, dass wir in dieser Situation sind, dass wir quasi auf der einen Seite gerade im Begriff sind, da anzukommen, wo wir vielleicht auch hinwollten, dass man mit seiner, nicht nur von seiner Mucke leben kann, sondern damit auch Leute erreichen kann und etwas vielleicht zum Besseren führen kann. Auf der anderen Seite ist das aber, merken wir, nicht erstrebenswert, wenn das bedeutet, dass man sich mit solchen Leuten rumschlagen muss und dass man aus der eigenen Szene immer noch die ganze Zeit aufs Maul kriegt und dass im Nachhinein ist Bambule natürlich, ja, da toll, das Album der Alben und bla 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 und alle kommen und sagen, Mensch, du hast meine Jugend und so. Damals, als das rauskam, war das überhaupt nicht so. Mhm. Da kamen die Leute und haben gesagt, du Arschloch, weil du hast Hip-Hop verkauft oder weißt du so. Das war eine scheiß Zeit, das war ein ganz schöner Konflikt für uns und wir waren dann die ganze ein Jahr lang zu dritt im Nightliner, so gefühlt. Da geht man sich auch mal auf den Sack und all diese Sachen sind halt auf uns so eingeprasselt. Parallel dazu sind nicht nur wir geboomt, sondern das ganze Hip-Hop-Ding ist zu einer riesigen Blase geworden und auf einmal wurde jeder gesigned, der eine Cap auf hatte und ein Mikro halten konnte und es gab das fette Konto bei der Sparkasse und es gab, weißt du, es wurde Corporate und das ging uns auch tierisch auf den Sack und es war einfach nur so die Geister, die wir riefen und wir waren sehr desillusioniert. Natürlich hatten wir auch tolle Zeiten und natürlich hat man sich auch gefreut, dass man irgendwo hinkommt und auf einmal andere Leute, die man aus dem Fernsehen kannte, erkennen und vielleicht sogar bewundern und sagen, wow, das ist toll, was ihr macht. Das sind dann die schönen Momente gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, ey, das war mein Jahr 22, das war ein unfassbares Jahr. Diese Eindrücke waren krass, aber das hat ganz schön zu inneren und äußeren Konflikten geführt. Und die wir aber Gott sei Dank, weil wir so tolle Elternhäuser, glaube ich, haben und weil wir aus so einer tollen Stadt kommen und weil wir so liebe Kerle sind, haben wir das geschafft, das zu verarbeiten, sind drauf gekommen, mal jeder sein eigenes Ding zu machen, uns nicht auf den Sack zu gehen und haben Soloplatten gemacht und haben uns so freigeschwommen und konnten dann ganz entspannt wieder zusammenkommen, doch weitermachen und dann uns selber dafür belohnen, dass wir dann zum Beispiel als erste Rapband oder wir für uns sowieso das erste Mal auf eins gegangen sind mit der Platte danach und dann war alles toll.
Ja, ist interessant, diese Doppelaufgabe. Erst hat man die Aufgabe, was Gutes künstlerisch zu machen und dann hat man die krasse Aufgabe, damit so umzugehen, dass es einen nicht zerfetzt. Ne? Ja. Und ich finde, ihr habt aber auch durch diesen Druck, den du eben schilderst, ihr habt ja auch durch Humor und sehr kreativen Umgang, seid ihr damit umgegangen. Ich erinnere mich, verlinke ich auch noch bei in den Shownotes hier. Es gab einen Auftritt in der Fernsehsendung The Dome, war so eine krasse Charts-Show, kann man sagen, wo ihr euch habt dubeln lassen. Ich glaube, ihr wart selber nur maskiert als Tänzer im Hintergrund. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie es dazu kam?
Das war auch, als es gerade alles losging. Wir hatten quasi beim Major unterschrieben mit Bambule. Heinz Sunnibull, der war damals noch der Chef von allem. Heinz Sunnibull, Legende in der Major-Industrie. Hatte eine so tiefe Stimme. und auch war so ein Pate-Typ, aber ein ganz, ganz toller Typ. Der hat uns gesigned. Und dann waren wir dann das erste Mal eben da beim großen Major. Das war gerade, dass es nicht mehr MCA hieß, sondern Universal. Es war noch vor der großen Fusion mit all den, dass dann das ganze Motor wurde. Und Universal. Und dann saßen wir da, haben eine Platte abgegeben, Promo, was macht man und so. Und die halt, ja, wir müssen, alle wollen Playback. Und wir machen wir nicht. Wir sind hier angetreten, um vernünftige Kunst zu machen und bei uns gibt's kein Playback und dann halt nicht. So, Kai Pflaume war der Einzige, der uns, der das gefeiert hat und der gesagt hat, die Jungs, die sollen zu mir kommen und die dürfen hier live rappen.
Nur die Liebe zählt.
Nur die Liebe zählt, da waren wir mit Liebeslied. Und wir durften dann, wir haben ja immer die ganze Zeit unsere ganzen Reißleinen ausgepackt, dass wir bloß nicht zu viel Sellout machen. Und dann haben wir noch Cool Kids mitgenommen, unseren Homie, der auch seit damals unsere Cover macht und der halt auch Trainbomber ist, also Zugmaler, und der hat dann quasi live, während wir aufgetreten sind, mit Hasskappe hinten ein Bild gesprüht, was wir dann am Ende versteigert haben. Einfach so, weißt du, immer die ganze Kultur präsentieren und nicht irgendwie nur so ein Tanzaffe sein. Aber den hatten wir da noch nicht, den Gig. Und wir sind alle Möglichkeiten durchgegangen. Wo kommen wir noch unter? Und ja, gab's nichts und so. Und dann, ja, The Dome, ey, das wäre so wichtig und so gut. Sie saß dann mit der TV-Promoterin. Und dann meinte Heinz irgendwann so, wartet mal. Und die TV-Promoterin hat so aufgeguckt und wir so, ja? Was wäre denn, wenn ihr gar nicht selber zu The Dome geht? Und die Promoterin, Heinz, bist du bescheuert? Und wir so, ja, Heinz, du bist der Derbste. Das ist die derbste Idee der Welt. Du bist der Coolste. Und er so, ja, dann lass uns das machen. Und dann sind wir da original mit so einer Delegation, weiß ich noch, Michi Krell, der war auch später, den kennst du wahrscheinlich auch noch, der war dann später auch bei Moto und so, mit Michi Krell und der TV-Promoterin sind wir dann, haben drei Kumpels ausgelost sozusagen, Illo, der als Bio-Deutscher Dennis dann gespielt hat, war ich auch sehr gut, Mohang hat mich gespielt, Pushen hat Matt gespielt und dann war das halt so, einen Tag vorher gab's Proben, haben wir dann das gemacht bei den Proben, die TV, ich meine, uns kannte sowieso keine Sau, es war scheißegal.
Es war auch in Frankreich oder so?
War eine französische Produktion, so, aber es war in Köln.
Ah, okay.
Aber ein französischer Regisseur, also es kannte uns keiner und es war egal. Wir haben am Tag vorher bei den Proben haben wir das alles gemacht und die drei standen hinten mit Fuchsmasken und haben so bescheuerte Tanzschritte gemacht und konnten die auch gar nicht. Die haben richtig Ärger dann noch von Craig gekriegt, ihr solltet die üben und so, wie sagt der Mann, wir fliegen noch auf. Die haben auch nicht richtig teilweise dann performt am zweiten Tag, aber es war egal. Und am zweiten Tag, als dann die Aufzeichnung war, haben wir quasi, standen wir alle in dieser Schleuse, wo man dann rauskommt, wo dann mit so Trockeneis, dann kommt man durch so eine Tür, geht auf die Bühne, geht los. Und in der Tür haben wir die Masken vertauscht und dann sind die drei nach vorne gegangen und wir drei standen hinten mit den Masken und haben bescheuerte Dance Moves gemacht. Und ja, es kam nichts raus. Wir kamen dann von der Bühne, nachdem gedreht worden war, da war dieser französische Regisseur, das werde ich auch nie vergessen, ist vollkommen durchgedreht und hat Matt so auf die Brust getippt. You ain't Phil Collins! weil wir einfach so gleichgültig auf alles waren und nicht das gemacht haben, was er wollte. Er wusste ja gar nicht, dass wir nicht die waren und bla. Und dann hieß es einfach nur, wir müssen die Füße stillhalten, weil es war noch so 2-3 Wochen bis zur Ausstrahlung. Und das hätte ja jederzeit noch rauskommen können. Und natürlich hätten die das sofort rausgenommen, wenn sie es rausgekriegt hätten. Und dann haben wir eine riesen Party im Pudel veranstaltet, im Golden Pudel. Sonntagnachmittags. Alle sind gekommen. Und dann haben wir da gesessen und gewartet. Es gab ja noch nicht irgendwie diese, keine Ahnung, E-Mails gab es schon, aber so dieses von wegen News, sie sind rausgeflogen oder bla. Keiner wusste, finden wir jetzt in dieser Sendung statt oder nicht?
RTL war es,
glaube ich, ne? RTL 2, The Dome.
RTL 2.
Natürlich. Und dann saß wieder. Ja, und irgendwann kam das. Wir sind alle durchgedreht im Pudel und haben gejubelt.
Es ist ein grandioses Stück Fernseh. Wie nennt man das? Fernseh-U-Boot-History.
Ja,
also,
ein Fernsehtrojaner.
Ja, Trojaner, genau, das ist das Wort. Ja, also die Welt war dann so, dass ich damals dachte, ich habe mich dann so ein bisschen daran gewöhnt, so ist das in Hip-Hop okay, Turnschuhe sind wichtig, und aber sonst ist alles total cool. Und in euren Track Rock On von Bambule heißt es noch, und komm mir nicht mit BMW, GTI, Lamborghini und Ferrari. Mit New York Hardcore Rap auf dem Ohr, auf dem Mic bin ich 20 mal so schnell wie die.
Auf dem Bike.
Entschuldigung. Siehst du, so ist das, wenn ich zitiere. Du bist textsicher, das wollte ich nur prüfen. Ja, aber ironischerweise, recht kurzen Zeitraum später eigentlich, hat sich der Rap in Deutschland, ich sag mal hier, vor allen Dingen hier aus Berlin kommend dann mit Reue Bunker und Agro, dann doch sehr geändert, und dann ging es doch viel um Autos, um Besitz, Waffen und um darüber auch sich in herablassender Weise über Frauen zu äußern und Homosexuelle, und das war, ich habe das damals als krassen Paradigmenwechsel wahrgenommen, und das, was viele Hamburger Rapper erzählt haben, ja, deutscher Rap, und es wird kein Gangster-Rap hier geben, weil es in Deutschland keine Ghettos gibt. Das hat sich als Irrtum erwiesen, würde ich mal sagen. Ja, wie hast du diesen Paradigmenwechsel wahrgenommen?
Mit dieser Frage blenden wir uns kurz aus. Weiterhören könnt ihr bei Teil 2, der auch bereits online ist. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Wer möchte, der unterstützt mich im Club Reflektor. Mein Mitgliederbereich bei steadyhq.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem, wenn ihr mögt, so hört euch die begleitende Reflektor-Playlist an. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Viel Spaß beim Weiterhören. Euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Naja,
scheiße.
auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.